Auch von mir ein herzliches Willkommen heute Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ihr seht, wir sind wieder immer noch ein bisschen dezimiert hier. Die Sommerferien sind zu Ende und einige gehen in Urlaub. Man sollte es nicht glauben. Mehrere haben sich abgemeldet, dass sie noch weggefahren sind diese Woche. Andere sind krank geworden. Jetzt ist die Sommergrippe angefangen. Ja, und wir wollen ganz besonders auch heute Morgen an Iris denken, die schwer erkrankt ist und liegt. Und auch Jürgen, der heute im Lobpreis nicht mitspielen konnte, weil er einen Tennisarm hat und den einen Arm nicht richtig bewegen kann. Jürgen, der hinter euch sitzt. Aber unser Herr und Heiland ist mitten unter uns. Und wir wollen dankbar sein. Und Herr Jesus, auch heute Morgen wollen wir diesen ganzen Gottesdienst unter deine Herrschaft stellen, Herr. Dass du mit deinem Heiligen Geist in unserer Mitte bist, dass du zu uns redest, Herr, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest und dass wir darauf auch reagieren können, Herr. So segne jeden Einzelnen, der gekommen ist, Herr, sei du bei denen, die unterwegs sind und bei denen, die krank sind. Ja, und sei du jetzt während der Predigt auch mit deinem Heiligen Geist gegenwärtig. Amen.
Amen.
Vielen Dank für die Einleitung. Du hast meine Predigt angefangen, darum setze ich sie jetzt fort. Erstaunlich. Ich habe ja den Impuls für die heutige Predigt letzten Sonntag bekommen, während deiner Predigt. Das habe ich ja schon angekündigt. Und du hast ja gesagt, du machst einen zweiten Teil nächste Woche. Und ich habe gesagt, hoffentlich komme ich nicht in die Quere. Also wenn ich heute deine Predigt halte, musst du halt nochmal anfangen und eine neue machen. Das Thema lautet, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ihr Lieben, wir leben in der Zeit, in der Bibel die Endzeit nennt, und wir nähern uns mit schnellen Schritten der Trübsalzeit. Ich möchte das bei einigen Beispielen belassen, aber wir müssen lernen, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Und als lebendige Christen dürfen wir nicht schweigen. Von Jesus wissen wir, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und so ist etwas über uns hereingebrochen, ein Endzeitgeschehen, von dem wir eigentlich wussten, dass es kommen würde. Aber wir haben es nicht erwartet. Wer ist wirklich bereit gewesen und jetzt bereit? Es werden falsche Götter auftreten, ist eins der gravierenden Endzeitzeichen. Und tatsächlich hat sich ein Mann erklärt, er sei unsterblich, weil er größer ist als Gott. Das muss man sich mit 85 Jahren erstmal leisten. Hinter diesem Mann stehen derzeit weltweit 56 Regierungschefs und die setzen etwas um, was ihnen von diesem Mann und seinen Helfern aufgetragen wird. Und dazu gehört auch die deutsche Regierung, der Kanzler und die meisten Minister. Die Welt und viele Christen verstehen nicht mehr, was vor sich geht. Da heißt es plötzlich von dem Anführer einer globalistischen Elite, im Jahr 2030 wird allen Menschen in der Welt nichts mehr gehören. Und wir werden uns darüber freuen. Und was passiert? Es werden Maßnahmen per Gesetz erzwungen. Wie soll das geschehen? In Deutschland kommt ein Heizungsgesetz, das so teuer ist, dass die meisten Menschen sich ihr Haus nicht mehr leisten können, wenn es wirklich durchgesetzt wird. Und die Haifische der globalistischen Banken stehen bereits in den Startlöchern, um alles zu übernehmen. Und wir werden im Unklaren gelassen. In unseren Medien hören wir nichts. Es wird ein Gesetz angekündigt, dass bis zum Jahr 2030 die gesamte Menschheit mit einem Chip versorgt werden muss, ohne den wir nicht mehr kaufen und verkaufen können. Ihr kennt die Offenbarung. Und es wird gesagt, dann werden auch die Euro-Scheckkarten verboten sein. Man kann nur noch mit diesen Chips dann arbeiten. Wir lesen das in der Offenbarung und doch sagen mir Christen, das hat ja nichts mit der Bibel zu tun. In Holland hat man den Bauern gesagt, untersagt, weiter Landwirtschaft zu betreiben, und hat inzwischen 3000 Landwirte, die sich daran nicht gehalten haben, enteignet. Nun kommt aus Holland die Mitteilung, dass dort die Nahrungsmittel knapp werden. In England versucht man gerade London zu einer 15-Minuten-Stadt zu machen. Und das haben einige von uns aus der Gemeinde auch schon gehört, haben mich darauf angesprochen. Das bedeutet, um London wurde eine Zone gezogen und die Bewohner, 5 Millionen Einwohner, dürfen sich nur noch in einem Umkreis bewegen, den sie in 15 Minuten zu Fuß erreichen können. Und man darf auch nicht mehr Auto fahren dort und man darf auch nicht ohne weiteres da raus, ohne Genehmigung. Wir haben tausende von Kameras aufgestellt, um das alles zu überwachen. Und die ganze Welt soll nach dem Vorbild Chinas umgebaut werden. So stellt man sich das vor. Das ist Endzeit. Die Engländer sind wach geworden und haben in einer Nacht 90% der Kameras zerstört. Die haben gesagt, das geht nicht. Das betrifft 5 Millionen Bürger. Und dasselbe ist für Hamburg beschlossen. In Hamburg hat man dem zugestimmt. Auch dort will man die Stadt so organisieren, dass sie für Bürger quasi zum Gefängnis wird. Es ist Endzeit. Warum wird das alles gemacht? Die Globalisten, die eine Weltregierung anstreben, erklären öffentlich, dass man die Bewohner der einzelnen Länder dadurch gefügig macht, dass man sie ängstigt. Wir sollen Angst haben und dadurch soll der Widerstand gebrochen werden. Der katholische Erzbischof Vigano sagt, der Globalismus ist die satanische Vorbereitung auf den Aufstieg des Antichristen. Und er sagt weiter, der Globalist ist sozusagen als das Bühnenbild, das Drehbuch, das die Menschheit auf den politischen Aufstieg des Antichristen vorbereiten soll, dem die Herrscher der Welt, seine Diener, die nationalen Souveränitäten abtreten werden, damit er zu einer Art Welttyrann wird. Das passiert gerade, ohne dass die Menschheit davon unterrichtet wird. In Deutschland wird so gut wie nichts davon bekannt und es passiert einfach. Und wer es gewagt hat, das öffentlich zu sagen, ist zum Teil eingesperrt oder verfolgt worden. Viele Pastoren und Journalisten sind ins Ausland geflüchtet, weil sie hier mit Verfolgung rechnen mussten. Und wir Christen, wir sollten doch vorbereitet sein auf die Endzeit und auf die große Trübsal, die kommen wird. Ich habe hier nichts gesagt, was ich nicht eindeutig belegen kann. Auch wenn sich das unglaublich anhört. Und Menschen haben mir gesagt, das glaube ich nicht. Das kann man ja fast auch nicht glauben. Und doch ist es so. Und man kann es sogar in den richtigen Quellen erfahren und auch die richtigen Quellenangaben dafür bekommen, sodass man es auch nachprüfen kann, dass es wirklich wahr ist. Ja, als Christen dürfen wir nicht länger schweigen. Das ist mein Thema heute. Die Dinge laufen so, weil sie so laufen müssen. Wir haben im Wort Gottes gelesen, es wird kommen und es kommt, wie es kommt. Wir haben es vielleicht nicht gewusst, wie man sich das vorzustellen hat, aber es kommt. Und wir dürfen nicht länger schweigen. Der Mensch draußen, die draußen sind und auch die Christen brauchen Zuversicht und Hoffnung in dieser Zeit. Du hast es gerade von dem Hund erzählt. Ich kann mir das vorstellen, wie der seine Vorderpfoten bei dir auf der Schulter hat und die Zähne 10 Zentimeter vor deinem Gesicht. Und er kann nichts machen. Warum? Weil wir unter dem Schutz des Allerhöchsten sind. So. Wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung für die Welt, die vor unserer Haustür beginnt, den Menschen Jesus nahe zu bringen. Es geht in die letzte Stunde. Aber was sehen wir? Die Christen sagen sehr häufig, wir wissen nicht, was wir beten, reden, handeln oder unterlassen sollen. Und in diese Situation bringt Paulus Unpopuläres ins Spiel. Wir werden gleich etwas aus dem Wort Gottes dazu hören. Das ganze Kapitel 8 seines Briefes an die Christen von Rom handelt vom Geist Gottes, der das Heil für uns schafft. Wer auf Gott hört, stottert, stammelt, stöhnt manchmal oder schweigt ratlos und legt am Ende schwach und selbstkritisch die Hände in den Schoß. Er weiß nicht, was er machen soll. Doch im Angesicht Gottes sind wir mit unserer Schwachheit und Ratlosigkeit genau an der richtigen Stelle, um dann wieder hinauszugehen in die Zeit. Wir machen uns bereit, es ist die letzte Stunde. Schuld wird eingestanden, Hoffnung wird benannt, Verzweiflung wird hinausgestöhnt, Angst wird eingestanden. Wir beten für Opfer und Täter, Schuldige und Unschuldige, Mächtige und Unterdrückte. Wir tun das nicht aus Solidarität, wie das gerne heute gesagt wird. Ich halte das für problematisch, dass wir uns andauernd solidarisieren sollen. Das hat ja auch, Solidarisieren hat ja auch was mit Anerkennung zu tun. Wir tun das, weil wir um unsere Schwäche wissen. Allein aus eigener Kraft die Dinge zu bewältigen. Und Gottes Geist hilft uns darüber, nicht zu täuschen. Da zeigt sich, was Paulus meint, mit dem Hinweis, der Geist hilft unserer Schwäche auf. Ja. Gottes Geist will ganz anders durch uns und für uns als eine von Fall zu Fall eine unterschiedene Weltanalyse. Er sucht unser Heil. Gottes Geist hilft uns zum Leben ohne Lamentiererei oder Aktionismus. Gottes Geist bleibt gebunden an die Schwäche. Das gefällt wenigen in einer Zeit der Stärke und des Tempos. Er nimmt uns als Menschen ernst und sagt, nimm dich auch als Mensch an. Er gönnt der Seele Ruhe, indem er Fehler zulässt. Ruhe. Ruhe, wenn der Hund vor dir steht. Oder wenn die Globalisten uns einsperren wollen. Das wird noch ein Theater werden in Hamburg, das kann ich euch versprechen. Da werden viele aufwachen. Er hilft dem Körper zur inneren Stärkung, indem er Leiden und Angst nicht verdrängt. Er tröstet in der Sehnsucht nach Recht und Heilung. Gegen alle Erfahrung ist er so da und wirkt das in allem, was mir widerfährt, auf einen guten Ausgang, dass das alles auf einen guten Ausgang gehofft werden kann. Den, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein, dichtet Johannes Frank in dem Lied Jesu meine Freude. Im Bild seines Sohnes Jesus Christus zeigt Gott praktisch, was Paulus trocken und theoretisch formuliert. Unter deinem Schirm bin ich vor den Schirm aller Feinde frei, trotz dem Todesrachen, trotz der Furcht dazu, in diesem Lied. Und die letzte Strophe nennt das Ziel aller christlichen Hoffnung. Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Ich sage ja nicht, dass das einfach ist. Wie soll man sich über das, was Menschen tun, die gleichzeitig damit beschäftigt sind, möglichst das Evangelium weiter aus dem Land zu treiben, tun, darüber auch noch fröhlich zu sein? Das habe ich nicht erfunden. Das steht so in Gottes Wort. Jesus, der Schwache, ist stark zum Heil. Jesus, der Ängstliche, geht mutig und zuversichtlich ans Kreuz. Jesus, der Leidenschaftliche, meidet den Zeitgeist. Jesus gibt in grenzenlosem Gottvertrauen Leib und Seele hin und ist bei Gott im Himmel geborgen. Und wir? Wie ist das mit uns? Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Manche tun so, als wüssten sie immer alles und seien obendrein auf die bessere Welt und moralische Qualitäten abonniert. Alles Lebensvertrauen sollten wir bündeln in dem Satz, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Was soll daran zum Besten sehen, was gerade in der Welt geschieht? Das Beste ist an der ganzen Geschichte, dass sich Gottes Wort einfach erfüllt. So wie es geschrieben ist, passiert es. Denn Gott macht keine Fehler, er lügt uns nicht an. Es kommt einfach, es passiert. Und wir sind irgendwo ein Stück weit mittendrin. Ich lese aus Römer 8, Vers 31 bis 39. Was wollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alle schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Jesus Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht im Psalm 44, Vers 23, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was für eine Zusage! Ist Gott für uns? Ist Gott für dich ganz persönlich? Das ist die wichtigste Frage des Lebens. Stellt euch vor, Gott wäre gegen uns, weil wir nicht so vollkommen sind, wie er sich das gedacht hat. In manchen Gesprächen, wenn Menschen schweres Leid erlebten, wurde mir die Frage gestellt, was hat Gott gegen mich? Ist es möglich, dass Gott gegen uns, wenn wir etwas Falsches getan haben? Was wäre, wenn Gott gegen jeden Menschen angehen würde, der Böses tut? Wer hätte dann eine Chance? Was wäre, wenn er die Sonne nicht über Böse und Gute aufgehen ließe, sondern nur über die Guten? Wer hätte dann eine Chance? Wenn Gott gegen uns ist, dann hilft uns nichts, aber gar nichts. Dann gibt es keine Hilfe im irdischen Leben, keinen sichtbaren Halt, keine gute Orientierung, kein Schutz, keine Hoffnung im Sterben, im Gericht und für die Ewigkeit. Und dann hilft keine Weisheit, kein Besitz und keine Macht oder sonst irgendwas. Wenn Gott gegen uns ist, dann sind wir verloren. Aber wie kann Gott für uns sein? Wie kannst du sicher sein, dass er für dich ganz persönlich da ist? Dass er für dich ist? Wenn du an dein eigenes Leben zurückdenkst, da brauche ich nicht auf euch gucken. Ich habe selber genug Fehler gemacht. Dann frage ich mich auch, was ist das für ein Gott, der das alles wegwischen kann und will und auch tut? Glaubst du, sicher zu sein vor Gott, weil du zur Gemeinde gehst, weil du ein gutes Leben führst und meistens anständig bist oder weil dein Leben bisher so ziemlich glatt gelaufen ist? Von dem, was wir vorweisen können, kann es keine Gewissheit geben, dass Gott für uns ist. Es ist eigentlich unmöglich, dass Gott für uns ist. Zu weit sind wir von ihm entfernt. Und wir kennen ja die Geschichte aus der Bibel, wo sie sagten, haben wir nicht. Haben wir nicht das alles getan, was du uns geheißen hast? Und dann sagt der Herr, hinweg von mir, ich kenne euch nicht. Das Einzige, was uns Gewissheit geben kann, ist das, was Gott uns zusagt. Und der sagt uns ohne Wenn und Aber, ich bin für dich. Gott sagt es uns in Jesus zu, dass er mit uns ist. Der Name Jesus bedeutet, Gott hilft. Und eine andere Bezeichnung für Jesus lautet Immanuel, was Gott mit uns heißt. Dass Gott für uns ist, ist einfach Gnade, ein Geschenk, vollkommene Liebe. Vollkommene Liebe in unser kärgliches Leben manchmal. Diese Zusage hat Gott mit dem Größten bestätigt, was es gibt. Er hat sich selber für uns hingegeben. In Jesus hat er sich der Ungerechtigkeit und Gewalt der Menschen ausgesetzt. Er hat sich töten lassen, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt und dass er für uns ist. Aber wir wissen es, er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden. Er hat gesagt, ich gehe zu meinem Vater und ich bereite für euch die Stätte, in der ihr einmal sein werdet, für die Ewigkeit. Und darum sagt Paulus in Vers 32, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wenn er uns den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendwas vorenthalten? Die Frage ist, willst du, dass Gott für dich ist, im Leben, im Sterben, im Gericht und bis in die Ewigkeit? Willst du das? Wenn du das willst, geh auf den Tausch ein, den Jesus anbietet. Vertraue ihm dein Leben an. Gib ihm dein Leben mit allem, was dazugehört an guten und schlechten Taten, in guten und schlechten Erfahrungen deiner Vergangenheit und Zukunft und folge Jesus nach. Werde sein Jünger und er wird dein Herr. Von ihm bekommst du neues Leben aus der Ewigkeit und unter seiner Führung wirst du alles erfahren und bekommen, was der Himmel zu bieten hat, was in Gottes Welt liegt. Und deshalb müssen wir keine Angst haben. Die Globalisten, die jetzt die Welt für sich vereinnahmen wollen, sagen, wir machen uns die Menschheit gefügig, dadurch, dass wir ihnen Angst einjagen. Und da sage ich, nee, lebendige Christen, Pustekuchen. Daraus wird hoffentlich nichts. Habt ihr Angst? Ich habe schon ein paar Mal gefragt. Habt ihr Angst vor der Zukunft?
Nein.
Unsere Zukunft ist im Himmel. Und nicht hier irgendwo. Das ist der Tausch, den Jesus uns anbietet. Und die Frage ist, willst du das? Auf die Frage, ob Gott für uns ist oder gegen uns, finden wir keine Antwort, wenn wir auf uns schauen, was wir haben, was wir vorweisen können. Auch nicht, wenn wir darauf schauen, wie sich unser Leben als Christ verändert hat. Darauf finden wir nur eine Antwort, wenn wir der Zusage Jesu glauben, der gesagt hat, ich habe es für dich getan. Ich habe es für dich getan. Diese Zusage erhalten wir persönlich in der Taufe bestätigt. Wir müssen sie nur glauben. Manchmal fällt uns das Glauben so schwer. Dabei ist es eigentlich das Einfachste, was wir tun. Da muss man sich mit dem ganzen Schutt in dieser Welt nicht weiter beschäftigen, wenn wir glauben. Allein Jesus ist die Antwort, eine andere gibt es nicht. Aber mit Jesus bekommen wir den ganzen Himmel. Und nun sagt Paulus in den Versen 33 und 34, wenn Gott für uns ist, wer will uns dann noch anklagen oder verdammen? Das ist ja lächerlich. Vielleicht sind es Menschen, die uns sagen oder es uns zeigen, dass wir nicht gut genug sind, um im Leben oder im Glauben mitzuhalten. Ich habe öfter solche Leute im Seelsorgegespräch. Die sagen, ich habe dies und jenes getan und Gott will mit mir nichts mehr zu tun haben. Und da muss ich ihm das erklären, warum das nicht so ist. Und wirklich in die Gegenwart Jesu führen. Wenn Gott für uns ist, hat es keine Bedeutung mehr, was die Menschen sagen. Manchmal ist es unser eigenes Gewissen, das uns anklagt. Oder wir selbst mit unseren Maßstäben sagen es uns, dass wir nicht ausreichend sind für den Segen Gottes hier und nicht für die Ewigkeit. Es gibt viele Menschen, die so denken. Doch Gott ist größer und wichtiger und sein Wort ist gültig. Und dann ist ja der Teufel, der uns immer wieder einflüstern fragt, ob wir denn genug vorweisen können. Tust du genug? Glaubst du, dass du liebenswert bist? Glaubst du, dass Gottes Zusage für dich gilt und dass du für Gott wertvoll bist? Der Teufel kennt unsere Schwächen, wo er zupacken kann. Und deshalb ist die Frage, wem wir mehr glauben, den Anklägern oder Jesus? Wir müssen uns entscheiden. Martin Luther schildert oft seine Kämpfe mit dem Teufel, dem er dann gesagt hat, Teufel, geh weg, Luther ist nicht zu Hause. Hier ist nur Christus, hat er gesagt. Oder ich bin getauft, es ist mir zugesagt und darauf baue ich. Martin Luther, der ja auch seine Ecken und Kanten hatte und die sind nicht mal klein gewesen. Wenn die Gerechtigkeit und die Rettung von uns abhängen würde, dann gäbe es immer einen Grund zur Anklage, weil wir sündig sind. Wenn die Rettung und Gerechtigkeit aber von Gott abhängt, die er uns schenkt, dann ist jede Anklage, die uns gilt, ein Angriff gegen Gott. Habt ihr das gewusst? Sie greifen den an, der größer ist als wir und der unser Schutz ist und der uns lieb hat. Wir würden dann ja behaupten, dass das, was er uns in Jesus schenkt, nicht ausreichend ist und dass man Gottes Zusage nicht trauen kann. Aber nein, ein ganz klares Nein. Gottes Wort gilt. Und wenn du seinem Wort vertraust, dann kann dich niemand anklagen, verurteilen oder verdammen, nicht mal du selber. In den Versen 35 bis 38 nimmt Paulus dann ein Lobgesang auf die Liebe Gottes und ein Hohngesang auf die Feinde des Lebens an. Ja, der war frei. Wir sollten auch so frei sein. Paulus sagt, mit Jesus steht mir der Himmel offen und niemand kann ihn schließen. Punkt. Mit Jesus steht für mich alles bereit, was es im Himmel gibt, an Freude, Trost, Hoffnung, Frieden, Freude und viel mehr. Punkt. Nichts kann mich mehr trennen von der Liebe Christi. Diese Gewissheit ist für Paulus so überragend, dass es ihm nun nichts mehr ausmacht, wenn er in der Nachfolge Jesu leiden muss, wenn er verspottet wird, im Gefängnis sitzt oder gar getötet wird. Paulus nennt hier einige Beispiele seines Leidens im 2. Korinther 11 in den Versen 23 bis 29, schildert er es ausführlich. In der Nachfolge Jesu leiden zu müssen, das kann uns erschrecken. Davor haben wir Angst, oder nicht? Das ist ja nicht einfach. Und ich bin immer wieder dankbar, dass ich das nicht erfinden muss, sondern dass das so im Wort Gottes steht. Denn wer will das schon gerne hören, dass in der Nachfolge Jesu auch Leiden passieren kann? Jesus hat seine Jünger gefragt, seid ihr bereit, um meinetwillen zu leiden? Aber wenn die Gewissheit der eigenen Verbundenheit auch für uns überragend schön und wichtig ist, dann kann es uns nichts anhaben. Denn wir gehören zu Jesus und der Himmel steht uns offen. In der 4. Strophe von Martin Luthers Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« schreibt er, »Nehmen Sie Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, lasst dahinfahren, Sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben.« Was braucht man denn für einen Glauben, um so etwas auszusagen und das auch noch im Lied, das man in der Gemeinde singen kann? Und welche Bedeutung hat so ein Lied für uns, wenn wir das singen? Singen wir das, weil es im Buch steht, oder singen wir das, weil es uns anspricht? Paulus schreibt in Vers 37, das Leiden für Jesus macht mich noch gewisser im Glauben, im Festhalten an Jesus, weil es mir immer mehr verdeutlicht, dass ich zu Jesus gehöre, mit ihm leide und mit ihm siegen werde. Das haben wir in der Offenbarung gelernt am Schluss. Wer trägt den Sieg davon? Kein Mensch, der diese Erde gerade bewohnt und meint, er sei größer als Gott. Dem kann man nur empfehlen, schleunigst noch umzukehren, solange noch Gnadenzeit ist. Wir wissen nicht, wie lange Zeit noch ist. Alleine Jesus ist wichtig. Alles andere kann ich verlieren und werde ich sowieso verlieren, aber Jesus bleibt. In Philipper 3 schreibt Paulus, wie wichtig es für ihn ist, immer enger mit Jesus verbunden zu sein, im Leiden und in der Auferstehung. Nun macht es auch nichts, wenn Mächte gegen mich auftreten, sagt er, die stärker sind als ich. Es gibt diese Mächte, sie bedrohen mich, sie versuchen alles, um mich von Jesus loszureißen. Und ohne Jesus wäre ich hoffnungslos verloren. Aber keine Macht ist mächtiger als Jesus und deshalb können sie uns nichts anhaben. Sie können sich für uns einiges vorstellen. Sie können uns ärgern, vielleicht können sie uns quälen. Aber im Blick auf Jesus können sie uns überhaupt nichts. Sie können uns gar nichts. Das würde ich den Herrschaften lieben gerne mal mitteilen, aber ich glaube, das interessiert sie nicht. Keine Macht ist mächtiger als Jesus. Und deshalb können sie uns nichts anhaben. Damit ist nach Paulus für Christen die Angst gestorben. Sie ist überflüssig. Jesus selbst sagt in Johannes 10 in den Versen 27 und 28, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und im Lied Ein feste Burg heißt es in der dritten Strophe, und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es muss uns doch gelingen. Das ist die unerschütterliche Gewissheit des Glaubens an unseren Jesus. Ich kann hier im Leben alles verlieren und ich werde es eines Tages sowieso verlieren. Wir werden nichts mitnehmen. Aber wenn ich bei Jesus bin, dann bleibt der Himmel offen, hier im Leben und für die Ewigkeit. Liebe Geschwister, wenn du so vollkommen geliebt, vollkommen geborgen, einfach gerettet bist, wenn Gott dir durch Jesus alle Gaben des Himmels zur Verfügung stellt, dann kannst du auch hingehen und Zeuge Jesu sein und alles für Jesus tun. Und momentan sind die Menschen offen. Reinhard hat heute Morgen uns erzählt, in der Gebetszeit oder vor der Gebetszeit, sie haben am Freitag draußen in der Fußgängerzone mit 26 Menschen gebetet. Ha, wann haben wir das schon mal gehört? Mit 26 Menschen gebetet und wir beten dafür, dass die dranbleiben. Dass die in die Gemeinde, in die Gemeinden kommen. Wenn alle die, mit denen sie schon gebetet haben, seit sie draußen sind, in unsere Gemeinde kommen, dann müssen wir wirklich den ganzen Garten frei machen. Ja, was macht's denn, wenn sie dich verlachen? Wenn sie über dich spotten oder dir sonst Leid zufügen oder du Opfer bringen musst? Du hast doch die Hauptsache des Lebens und das ist Jesu Liebe. Und mit ihm den Himmel, mit dieser Gewissheit, können wir zuversichtlich in die Zukunft gehen. Und wir haben eine Verantwortung. Es ist die letzte Stunde. Lass uns doch den Mund aufmachen und mit denen wir immer zusammenkommen, die Jesus nicht kennen, ihnen einfach mal erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Wo ist denn da die Schwierigkeit? Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass sie dich auslachen. Aber was habe ich gerade gesagt? Unsere Hauptsache des Lebens, das ist Jesu Liebe und mit ihm der Himmel. Und mit dieser Zukunft können wir zuversichtlich in die Zukunft gehen. Wir überreden ja niemanden. Wir bieten Menschen einfach das ewige Leben an, das ohne Jesus nicht zu haben ist. Und das tun wir deshalb, weil wir es selber persönlich erlebt haben. Was anderes ist es nicht. Wir gehen doch nicht auf die Straße, auch Reinhard und seine Leute gehen doch nicht auf die Straße, um eine geschliffene theologische Predigt zu halten, sondern um den Leuten zu sagen, Jesus ist mein Erlöser und er ist auch dein Erlöser. Komm zu Jesus, solange noch Zeit ist. Amen.
Amen.
Herr Jesus, wir danken dir für das Wort. Der Anfang war nicht erfreulich, aber wenn wir den zweiten Teil der Predigt anhören, dann können wir das Gefühl haben, der Himmel tut sich über uns auf. Und das ist so gar nicht, denn er hat sich schon über uns aufgetan. Wir können noch nicht von hier aus in den offenen Himmel schauen, aber wir wissen aus deinem Wort, dass es herrlich sein wird. Und diese Predigt soll dazu dienen, uns wirklich auch die letzte Angst zu nehmen für das, was in dieser Welt kommen wird. Diese Menschen sind verirrte Kreaturen, aber sie haben in letzter Konsequenz keine Macht. Nicht über uns, die wir deine Kinder sind. Und wir danken dir dafür, dass wir in dir geborgen sind, in der Zeit und in der Ewigkeit. Amen.